Auch von meiner Seite wünsche ich euch einen gesegneten Sonntagmorgen. Wenn ihr jetzt überrascht seid, weil ihr mich hier vorne seht, wir haben mit dem Robert getauscht, er wäre eigentlich heute dran gewesen, aber er wird nächsten Sonntag dann für mich predigen. Worüber ihr nicht überrascht sein werdet, über was ich predige, das habe ich letzte Mal auch schon angekündigt, es geht in Apostelgeschichte weiter, wir sind im 7. Kapitel. Apostelgeschichte, wir erinnern uns im Kapitel 6, die Begebenheit, dass Stephanus, der voller Weisheit und erfüllt mit dem Heiligen Geist zu den Menschen gesprochen hat, unter starke Bedrängnis kommen ist. Die Juden haben falsche Zeugen aufgestellt, die ihn auf falsche Anschuldigungen vorgetragen hat, und dann hat man ihn mitgerissen, verschleppt zum Hohen Rat. Das ist ein Kreis von 71 Mitgliedern, wo alles nur Männer sind. Die sind die Führer Israels, die einfach um die Geschicke und um die Dinge besorgt sind, wenn es um Israel und um Politik und Religion einfach geht. Und hier wird Stephanus hingeführt. Es werden falsche Zeugen vorgetragen, die einfach ihre Anschuldigungen vorbringen. Und es zeigt sich, dass ein Prozess gemacht wird gegen Stephanus, deren Ausgang sehr kritisch sein wird. Ist eine sehr emotional hochgeladene Stimmung in diesem Prozess, in diesem Kreis. Und in Kapitel 7 wird dann Stephanus aufgefordert, Stellung zu nehmen zu diesen Anschuldigungen, die ihm vorgetragen wird. Und wir haben letztes Mal schon gehört, dass es interessant ist, wie er angefangen hat, dass er seine Mitbrüder, die Männer, aufgefordert hat, dass sie zur Ruhe kommen sollen, dass sie hören sollen, was er zu sagen hat. Hört bitte, beherrscht eure Emotionen, schenkt mir eure ungeteilte Aufmerksamkeit. Und bitte verurteilt mich nicht im Vorfeld schon durch irgendwelche Gründe, die ihr meint schon zu wissen. Heute Morgen wollen wir uns über das Gedanken machen, was dieser Hohe Rat, was diese Männer, auf was sie hören sollen. Also jetzt wurden sie schon aufmerksam gemacht, dass sie überhaupt mal ihm Gehör schenken sollen. Und heute geht es darum, was sollen diese Männer hören? Um was für Botschaft geht es? Und die Predigt, das habe ich ja letztes Mal schon gesagt, die Stephanus hier hält, ist eine lange Predigt, die wir in den Schriften finden, über 50 Verse lang. Und der Hohe Rat bekommt in dieser Predigt, wenn wir sie da durchlesen, eine Lektion in ihrer eigenen Geschichte vom Stephanus nochmal aufgezeigt. Und dann fragen wir uns natürlich, ja, hat denn der Hohe Rat keine Ahnung, was Israel für eine Geschichte hat? Aber wir müssen feststellen, sie wissen sehr wohl, was für eine Geschichte Israel hat. Sie sind ja auch stolz auf ihre Geschichte. Sie sagen ja immer wieder, ja, wir haben Abraham zu unserem Vater. Und wir haben letztes Mal auch schon gesehen, dass es wichtig ist, dass ein Volk immer weiß, woher ihre Wurzeln sind. Helmut Kohl hat ja schon gesagt, ein Volk kann nicht ohne Geschichte leben. Und so Israel, sie hatten schon eine Vorstellung von ihrer Geschichte. Und dann fragen wir uns natürlich, warum musste Stephanus die Führer Israels in diese Abhandlung hineinführen, dass sie noch einmal ihre Geschichte vor Augen geführt kriegen. Nun, offenbar verstehen die Mitglieder des Hohen Rats, die Führer Israels, die Fakten ihrer eigenen Geschichte falsch. Sie deuten sie vielleicht auch falsch. Vielleicht ist einfach auch ein Missverständnis, dass sie die Dinge, die Fakten einfach nicht richtig zuordnen können. Erstaunlich ist auch, wie hier Stephanus auftritt, dass er eben hier nicht als allererstes versucht, seine Haut zu retten und zu sagen, ah, die Anschuldigungen gegen mich sind völlig falsch und ich muss mich erklären und dieses und jenes. Nein, er versucht, durch das Verkündigen des Evangeliums seine Brüder, die Väter Israels, zu Gott zu führen, zu ihrem Gott des Abrahams, Gott des Isaak und Gott Jakobs. Und er malt ein großes Bild ihrer Geschichte auf, anhand von dem Bild sie einfach wichtige Erkenntnis kriegen sollen, damit ihnen das Evangelium deutlich wird. Nun, interessant ist, dass genau das Evangelium auch heute tut. Jeder Mensch, der das Evangelium wahrnimmt, kriegt eigentlich vom Evangelium die Menschheitsgeschichte aufgemalt. Von Anbeginn der Menschheitsgeschichte bis zum ihrem Ende erklärt Gott im Evangelium, wozu der Mensch gekommen ist, wozu er lebt und wo er hingeht und was die Lösung seines Problems ist. Und das ist also interessant, auch heute Morgen jetzt zum Schauen, wie beginnt Stephanus, wenn er mit dem Evangelium bringt. Was ist die erste Aussage des Evangeliums? Was ist der wichtigste Kernpunkt, wie Stephanus anfängt? Also wir haben schon gesehen, er fängt nicht bei sich selber an, um sich zu retten. Aber wo fängt man an, wenn man mit den Leuten über das Evangelium redet? Und das wird heute das Thema sein. Und wir lesen die ersten zwei Verse im 7. Kapitel. Und da steht: Der hohe Priester aber sprach, ist das so? Er aber sprach, ihr Brüder und Väter, hört. Der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er in Mesopotamien war, ehe er in Haran wohnte. Ich habe die Predigt überschrieben mit Gottes Herrlichkeit erscheint auf Erden. Und es ist erstaunlich, dass das Evangelium damit anfängt. Wenn es um uns und unsere Menschheitsgeschichte geht, denken wir eigentlich, dass der Mensch erst einmal im Zentrum stehen sollte oder dass das Evangelium mit dem Menschen beginnt. Aber dem ist es eben nicht so. Stephanus beginnt mit dem Gott der Herrlichkeit. Und ich habe die Predigt in drei Fragen untergliedert, die wir uns zu dem Text stellen wollen. Die erste ist, verbirgt sich denn hinter dem Evangelium mehr als nur eine Ansammlung vielleicht von Lebensphilosophien und Ideologien? Ist da noch mehr dahinter? Die zweite Frage, warum stellt Stephanus uns Gott als den Gott der Herrlichkeit vor? Und die dritte Frage, weshalb erscheint der Gott der Herrlichkeit dem Menschen persönlich? Ja, wenn wir mit den Menschen über das Evangelium reden wollen, auch am Teebus vielleicht, dann wird oft immer kommen, wieso muss ich die ganze Bibel kennen? Wieso kommt sie mit der ganzen Bibel? Genügt es denn eigentlich nicht, wenn ich einfach nur die Worte und die Lehren Jesu Christi habe? Wozu brauche ich noch das Alte Testament zum Beispiel? Warum brauchen wir Kenntnis von Apostelgeschichte? Das Geschichte ist doch so trocken. Und warum brauchen wir die Geschichte von Mose bis Maleachi? Ist das nicht Altes Testament? Reicht es nicht aus, einfach nur die Worte zu hören, die Jesus gesprochen hat? Interessant ist eben, dass das Christentum Geschichte hat. Und Christentum ist Geschichte, schreibt Geschichte. Christentum ist etwas, was jetzt geschieht und wo Gott jetzt durch das Christentum Geschichte schreibt. Geschichte sind Ereignisse von Bedeutungen, die einfach hier auf Erden passiert sind. Und sie haben Inhalte, die unter Umständen auch errettende Bedeutungen für uns bedeuten. Und deswegen ist das wichtig, dass wir Geschichte nicht einfach beiseite schieben. Ich möchte mit euch in 1. Korinther was lesen und euch zeigen, wie nah wir an Geschichte drin sind und wie das Christentum direkt Geschichte auch lebt. Und wir machen das sehr häufig. In 1. Korinther 11 geht es nämlich um die Einsetzung des Abendmahls. Und dann finden wir die Verse 23 und 24, die wir miteinander lesen. Da schreibt Paulus an die Korinther: Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch auch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm. Und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Das Brechen vom Brot und das Austeilen, das Ausgießen von dem Frucht des Weinstockes, das ist etwas, das wir hier oftmals auch halten im Abendmahl. Aber es ist ein Teil von Geschichte. Das ist ein Teil von Tatsachen, die tatsächlich so geschehen sind. Das ist keine Ideologie oder keine menschliche Idee, dass wir das machen, sondern das ist geschichtlich und das sollen wir immer wieder hervorbringen. Das tat der Herr Jesus für deine und meine Rettung. Halte diese Tatsachen aufrecht in Erinnerung. Das soll immer wieder hervorgebracht werden, dass wir das nicht vergessen. Und da seht ihr schon, wie wichtig Geschichte im Christentum ist, dass wir das nicht einfach wegtun können. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Es ist eine Aufforderung, daran zu denken, immer wieder an Geschichte zu denken, weil es wichtig für uns ist. Stephanus macht das Gleiche. Wenn er hier mit dem Hohen Rat redet, dann hält er eine geisterfüllte Predigt und zeigt ihnen anhand von der Predigt ihre eigene Geschichte wieder. Das ist alttestamentliche Geschichte. Das Neue Testament hat es ja noch in der Form noch nicht schriftlich gegeben. Aber das Alte Testament ist ein wichtiger Bestandteil des Evangeliums. Man darf nicht einfach über das Alte Testament hinweggehen und sagen, das brauchen wir nicht mehr. Im Alten Testament wirkt der gleiche Gott, der im Neuen Testament auch wirkt und der heute noch gegenwärtig wirkt. Deswegen ist das wichtig. Altes und Neues Testament gehören zusammen. Augustinus, ein Kirchenvater, hat auch mal gesagt, das Neue Testament ist im Alten Testament verborgen und das Alte Testament ist im Neuen Testament geoffenbart worden. Da seht ihr, wie eng das miteinander verflochten ist. Und die Apostel und hier auch Stephanus, später Paulus, die nehmen immer wieder das Alte Testament und predigen daraus und überführen und beweisen den Juden, dass Gott seine Verheißungen in Jesus Christus verwirklicht hat. Dazu lesen wir einfach mal in Apostelgeschichte, das 17. Kapitel. Da bringt es Paulus nochmal auf den Punkt. Apostelgeschichte 17, die Verse 2 bis 3 lesen wir miteinander. Und Paulus ging immer nach seiner Gewohnheit quasi in den Synagogen und sprach erstmal zu den Juden. Und dann heißt es, nach seiner Gewohnheit aber ging Paulus zu ihnen hinein und unterredete sich an drei Sabbaten mit ihnen aus den Schriften, in denen er eröffnete und darlegte, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste und dass dieser der Christus ist, der Jesus, den ich euch verkündige. Hier finden wir das auch wieder, dass Paulus das umgesetzt hat, was auch Stephanus gemacht hat, aus den alten Schriften ihnen aufgezeigt hat, Fakten, Tatsachen, dass den, was er verkündigt, den Messias, dass das Jesus Christus ist. Das Christentum ist nicht nur an den Fakten, an den Tatsachen der Vergangenheit interessiert. Das tat der Herr. Ja, wie wir lesen, sondern das Evangelium ist auch an dich, an den Menschen interessiert. Das Evangelium hat Interesse an dir, es spricht zu dir persönlich und es fängt auch damit an, dass es dir ganz klar gesagt wird, woher du stammst, woher kommt der Mensch. Warum ist der Mensch so, wie er ist und warum lebt er in der Umgebung, die so ist, wie sie ist. Und das Evangelium hat Interesse, dir zu zeigen, was wird denn sein, wenn eines Tages du Geschichte sein wirst, wenn du zu Staub zerfallen wirst. Wir alle werden irgendwann einmal Geschichte sein, worüber vielleicht unsere Kinder oder Nachkommen mal reden werden. Und dann fragen wir uns natürlich schon, was hat denn das eigentlich für einen Sinn? Was hat Geschichte, was hat Zeit, was hat mein Leben, in dem ich stecke, eigentlich für einen Sinn? Irgendwo muss ja da ein Sinn dahinter stecken. Und Stephanus bringt eben das genau zum Punkt. Er gibt eine Antwort, was die Antwort ist, was das Menschheit für einen Sinn hat. Und er fängt einfach damit an, dass er sagt, ganz am Anfang, der Gott der Herrlichkeit erschien den Menschen von Anfang an. Und er fängt mit dem Stammvater von den Juden an, mit Abraham. Das ist der Ausgangspunkt vom Evangelium. Und damit beginnt das Evangelium immer. Und wir haben in einer anderen Predigt auch schon mal gesehen, dass es Schwerpunkte gibt im Evangelium. Und ein Schwerpunkt, der wichtigste, ist immer, Gott kommt vor dem Menschen. Die Seele kommt vor dem Leib und die Ewigkeit vor den Belangen dieser Zeit. Und daran hält sich auch Stephanus in seiner Predigt. Er zeigt ihnen, was das Wichtigste ist, wer vorgestellt wird. Gott kommt vor dem Menschen. Der moderne Mensch sieht es nicht immer so. Er kreist gern um sich selber. Er sieht seine Bedürfnisse, seine Probleme, seine Lösungsansätze für das, wie es weitergehen soll. Und er denkt auch, dass er klug genug ist, da auch die richtigen Wege zu gehen. Der moderne Mensch steht im Zentrum der Geschichte. Das sehen wir, wenn wir Geschichte gelehrt kriegen in den Schulen, im Biologieunterricht. Wie hat alles begonnen? Ja, da gibt's nichts, existiert Gott nicht. Da ist alles aus Zufall entstanden, aber der Mensch ist letztendlich die Krönung, um die es sich alles dreht. Der moderne Mensch ist letztendlich blind für seine eigene Geschichte, weil Gott in ihr nicht vorkommt. Und dadurch irrt er umher und kann viele Dinge nicht mehr einordnen. Und das Tragische ist, dass auch die moderne Theologie dem gleichen Irrtum verfällt. Wir haben vor über 50 Jahren in Deutschland einen Mann gehabt, der heißt Rudolf Bultmann. Und Rudolf Bultmann war ein evangelischer Theologielehrer, der eben auch das erkannt hat, wie schwierig das ist, dass Menschen heute nicht mehr an die Bibel und dem Wort Gottes glauben können. Und er hat gesagt, es hat keinen Zweck, mit modernen Menschen über die historischen Gott und sein Werk zu sprechen, weil sie wegen ihrer naturwissenschaftlichen Hintergrund das Evangelium so nicht mehr verstehen. Und dann bringt er einen Lösungsvorschlag und sagt, wir müssen das Studium Gottes, also Theologie, durch das Studium des Menschen, also Anthropologie, ersetzen. Wir nehmen Gott weg und stellen den Menschen ins Zentrum und am Anfang. Und die Vorstellung Gottes, dass es einen historischen Gott gibt, der gewirkt hat, der Wunder gewirkt hat, ja, dass, wie wir es im Evangelium hören, dass Jesus seinen Sohn gegeben hat ans Kreuz, dass sein Blut hat vergossen ist, das ist für diese modernen Theologen und für die modernen Menschen nicht fassbar. Die sagen, Gott kann doch nicht grausam sein. Also lassen wir diese Geschichte, lassen wir das Blut vergießen einfach weg. Heutzutage ist es einfach nicht mehr relevant, ob ein Wunder tatsächlich geschehen ist oder nicht, ob der Herr Jesus wirklich über Wasser gelaufen ist oder nicht. Das geht nur noch um die Geschichte drumherum. Und das lassen wir weg. Und deswegen ist es wichtig, wenn ich die Frage stelle, warum genügt es eben nicht, die Bibel nur als ein moralisches Lehrbuch zu begreifen, dass wir erkennen, dass die Bibel mehr ist als wie nur schöne Worte, wie du dein Leben führen sollst. Es geht um eine Person im Evangelium. Es geht darum, dass wir Gott und seine Herrlichkeit nicht wegrücken dürfen und einfach nur noch Lebensphilosophie weitergeben. Die Welt ist so, wie sie ist, weil die Welt Gott vergessen oder verdrängt hat. Das ist ganz wichtig zum Erkennen. Ja? Das ist das größte Problem, was die Welt eigentlich hat. Und deswegen ist es so interessant, wie Stephanus da vorgeht. Der Ausgangspunkt des Evangeliums und die Kernbotschaft, die der Herr Jesus hier auf Erden auch immer wieder weitergeben hat, ist eben genau das. Gott und sein Wort darf nicht durch den Mensch oder seine Ideologie oder seine Religion ersetzt werden. Deswegen hat er so viele Konflikte mit den Pharisäern und Schriftgelehrten gehabt. Wir schauen uns ein Beispiel an. Schlagen wir mal auf, Matthäus 23, Kapitel 23. Matthäus 23, Vers 23 bis, lesen wir mal bis 24. Da steht, wehe euch, Schriftgelehrten und Pharisäer, Heuchler. Denn ihr verzehntet die Münze und den Dill und den Kümmel und habt die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelassen, nämlich das Recht und die Barmherzigkeit und den Glauben. Diese hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen. Ihr blinden Führer, die ihr die Mücke seid, als er aussiebt, das Kamel aber verschluckt. Das versimpelt das ganz gut, was eben die Juden früher getan haben und was viele moderne Theologen heute ebenfalls machen. Gott offenbart seine Herrlichkeit. Er zeigt uns, wie er ist. Er zeigt uns das durch das, dass er auch Zeichen und Wunder getan hat, wie er aufgetreten ist. Und er bringt es uns Menschen dar. Er zeigt es uns ganz persönlich. Und ich darf diese Tatsachen, wie der Herr Jesus gelebt hat, wie das Alte Testament aufgebaut ist, woher der Mensch kommt, nicht einfach weglassen, nicht einfach ersetzen durch irdische Weisheit, durch menschliche Weisheit. Wenn wir das machen, dann sieben wir die Mücke aus, aber verschlucken ein Kamel. Deswegen ist es so wichtig. Das Evangelium beginnt mit Gott als unserem Schöpfer, als einem Gott der Herrlichkeit. Und dann sind wir bei der zweiten Frage. Wieso stellt uns Stephanus Gott als einen Gott der Herrlichkeit vor? Da müssen wir uns natürlich Gedanken machen, was bedeutet das Wort Herrlichkeit? Und ich habe es recherchiert. Auf Hebräisch schreibt man das Kabot und im Griechischen Doxa und wird dann oft übersetzt mit Ehre. Ja, also für uns heißt es halt Herrlichkeit, Ehre kann das bedeuten. Aber wenn dieses Wort Herrlichkeit Gottes in Verbindung steht, dann geht es nochmal ein Stück weiter. Dann geht es um die Majestät, um die Höhe Gottes. Dann geht es um das irdische Lichtglanz, der von Gottes Gegenwart ausgeht. Das ist ein viel größerer, ein viel breiterer Ansatz, den wir eigentlich auch so nicht ganz verstehen können, weil es Gottes Wesen ist, den wir nie endgültig begreifen können. Es geht um sein Reich, um seine Unvergänglichkeit, es geht um die Ewigkeit und um die Siegesgewalt, die eben in der Herrlichkeit drinsteckt. Und das können wir nur schwer erkennen, weil wir genau das Gegenteil kennen. Wir sind im Gegensatz in dieser irdischen Welt in einer finsteren, in einer gefallenen, in einer zerfallenden Welt. Und deswegen können wir uns das nur ganz schwer vorstellen. Aber wenn wir Menschen, wenn wir uns auf uns besinnen, dann sehen wir oft, dass wir so einen horizontalen Blick haben. Unsere Augenpaare sind ja auch so horizontal aufgebaut, dass wir eigentlich den Horizont der Welt abblicken und darin gut leben können, weil wir dann auf das achten, was um uns herum ist, um uns nicht anzustoßen zum Beispiel. Ja, achten wir auf das Horizontale. Wir sehen aber nicht nur die schönen Dinge dieser Welt, sondern auch die Probleme und die Nöte. Und wir sehen auch, dass wir Bedürfnisse haben, die wir natürlich unbedingt stillen wollen. Essen, Kleidung, tolles Auto, Haus und so weiter und so fort. Auf das konzentrieren wir uns. Und wenn wir denn die Bibel lesen, dann stellt uns die Bibel immer wieder heraus, indem dass er sagt, hört auf damit, euch immer nur auf die horizontalen Ebene zu beschäftigen. Hört auf damit, eine Nabelschnur zu betreiben, dass ihr immer nur auf eure Sorgen, auf eure Wünsche, auf eure Nöte achtet. Sondern schaut's mal nach oben. Schaut's mal auf die vertikale Linie. Schaut's auf den Gott der Herrlichkeit, der im Jenseits auch da sein wird. Und der Blick soll sich einfach wenden. Von der Welt wird eigentlich nichts anderes erwartet, dass sie Gott nicht erkennt und nicht sieht, weil sie einfach von ihrem Blick her nicht nach oben blickt, sondern immer nur um sich selber und um die Dinge, die um sie herum ist. Aber es ist eben auch traurig, wenn wir hier die Führer Israels sehen, die eigentlich Gott im Blick haben sollten, dass auch sie das Wirken Gottes auch durch Jesus Christus und durch die Gemeinde überhaupt nicht wahrnehmen. Sie ignorieren, dass Jesus der Messias war, und sie ignorieren, dass hier Gott was Neues angefangen hat mit der Gemeinde. Und wie ist es heute mit den heutigen Gemeinden oder mit den heutigen Kirchen? Viele Kirchen ignorieren heute das Evangelium und ignorieren das Wirken Gottes genauso. Man hat sich der Welt angepasst. Nicht die Welt soll eine neue Blickrichtung kriegen, sondern die Kirchen richten sich nach dem, wie die Welt sich einrichtet. Das ist traurig. C.S. Lewis hat mal gesagt, ein Mensch vermag, indem er sich weigert, ihn, also Gottes Herrlichkeit, anzubeten, ebenso wenig Gottes Herrlichkeit zu mindern, wie ein Wahnsinniger die Sonne auslöschen kann, indem er das Wort Dunkelheit auf die Mauern seiner Zelle kritzelt. Dadurch, dass wir Gott ignorieren, seine Wunder ignorieren, seinen Messias ignorieren, können wir die Herrlichkeit Gottes trotzdem nicht auslöschen. Sie ist da. Also, was will Stephanus dem Hohen Rat und uns heute Morgen sagen? Der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham. Gott der Herrlichkeit erscheint uns Menschen. Gott der Herrlichkeit erscheint auch dir. Eure Vorstellung von Gott war vielleicht bisher falsch, vielleicht sehr kurzfristig. Ihr wart vielleicht stolz auf eure Religion, auf eure Erkenntnis, auf euren Gottesdienst, sagt hier Stephanus zu den Juden. Aber die Herrlichkeit Gottes erzeigt sich uns manchmal auch ganz anders, wie wir das auch manchmal nicht uns vorstellen können. Denn er sagt, der Gott der Herrlichkeit erscheint unserem Vater eben nicht in Palästina. Er erscheint ihm nicht in Jerusalem, er erscheint ihm nicht in dem Tempel, den ihr denkt, der euch so wertvoll ist, sondern wo ist die Herrlichkeit Gottes denn Abraham erschienen? In Mesopotamien, im Ausland. Da sehen wir, dass man Gottes Herrlichkeit auch in seinen Ratschlüssen und in seinem Wirken auch erkennen kann, wenn man nur will. Wir schlagen mal in Jesaja 55, 8. Da heißt es, Vers 8 und 9, da spricht Gott: Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und euer Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Gottes Herrlichkeit ist so viel größer und höher, wie wir uns das eigentlich immer vorstellen können. Aber wir können sie erkennen und sehen, wenn wir darauf schauen, welche Ratschluss Gott gehabt hat und welche Wirken er vollbringt. Aber wir dürfen die Augen eben nicht davor verschließen. Gott ist über all unseres Nachsinnen und über unser Forschen erhaben. Gott ist auch über Wissenschaft und über Philosophie erhaben. Wir können die Herrlichkeit Gottes nicht menschlich gesagt messen und irgendwie wissenschaftlich ergründen. Das geht nicht, weil man Gott nicht ergründen kann. Aber wir müssen eingestehen, dass unser Verstand eine Grenze hat. Trotzdem mutet es uns Gott zu, dass wir mit unserem Verstand Gott wahrnehmen können. Also unser Verstand ist nicht umsonst. Dazu schlagen wir jetzt den Römerbrief auf. Im Römerbrief gibt es eine große Abhandlung, wo immer wieder auch das deutlich wird, dass der Mensch nicht zu entschuldigen ist, dass er nicht sagen kann, ja, ich habe mit dem Verstand Gott und seine Herrlichkeit nicht erkennen können. Und da schreibt Paulus vom ersten Römerbrief 1, Vers 18 bis, lesen wir mal, 25, eine Abhandlung darüber. Römer 1, 18. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen sowie seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut. Somit sind sie ohne Entschuldigung sein, weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes von vergänglichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Darum hat Gott sie dahingegeben in den Begierden ihrer Herzen, in die Unreinheit ihre Leiber untereinander zu schänden. Sie, welche die Wahrheit Gottes in Lüge verwandelt und dem Geschöpf Verehrung und Dienst darbrachten, haben statt dem Schöpfer, der gepriesen ist, in Ewigkeit. Amen. Das ist jetzt ein langer Text, aber im Prinzip fasst das Paulus hier einfach nochmal schön zusammen. Das ist das törichte Herz des Menschen, das verwirft die Wahrnehmung des Verstandes, mit dem wir Gott, des Herrlichkeit eigentlich wahrnehmen können. Und will diese Herrlichkeit, diese Wahrheit für sich nicht in Anspruch nehmen. Es rebelliert eigentlich gegen diese Wahrnehmung. Und deswegen sprechen die Leute dann, ich will nicht an einen Schöpfergott glauben und suchen sich Alternativen. Weil man sich einem Schöpfer nicht unterordnen möchte. Die Wahrheit Gottes, die Wahrheit des Evangeliums wird in eine Lüge verwandelt, dass man sagt, das stimmt nicht, was in der Bibel drin steht, das ist ein Märchen. Und dadurch wird Gott zum Lügner gebrandmarkt. Und dann heißt es, dass das Geschöpf Verehrung, einen Gottesdienst vom Menschen empfängt. Wir verehren, wir führen einen Gottesdienst für das Geschöpf, für die Natur machen wir das und verwehren das für den Schöpfer, der die Natur hervorgebracht hat. Der Mensch und die Natur steht dann anstelle dessen, was verehrt wird, was eigentlich hingehört. Es ist Gott der Herrlichkeit, dem wir eigentlich die Ehre und Anbetung geben sollten. Und es wird hier gesagt, mit einem verfinsterten Herzen, ein Herz, das eben finster ist von der Sünde her, kann der Mensch nicht weit sehen. Er ist kurzsichtig. Der moderne Mensch erkennt durch ihre Weisheit, die sie Menschen von sich aus behaupten, dass sie haben, Gott in seiner Herrlichkeit eben nicht. Und sie leugnen ihn. in der Philosophie, wenn die Philosophen weit denken, die erfinden dann alles Mögliche an Gottheiten, und wir sehen das bei den griechischen Philosophen in Athen, wo Paulus war, da gibt es für alles Mögliche Götter. Und die Götter haben meistens immer menschliche Züge, weil sie den Menschen ähnlich sind. Sie können sich das nicht anders vorstellen. Und dann haben sie einen Gott hervorgehoben, wo sie weit hinaus gedacht haben, dem unbekannten Gott. Und dem kann man auch noch Ehre geben. Und Paulus sagt, ich erzähle euch von diesem unbekannten Gott, den ihr nicht kennt. Und Philosophen können viel Weisheit haben und viel hinausdenken, aber sie kommen an Grenzen. Und wenn sie an einen Schöpfergott oder einen Gott denken, der vielleicht noch über all ihren Vorstellungen steht, dann haben sie keinen persönlichen Bezug zu diesem Gott. Der ist ihnen einfach fremd und verschlossen. Aber damit der Gott der Herrlichkeit eben nicht verleugnet oder verschlossen bleibt, kommt Stephanus hier und greift eben durch diese Predigt die Geschichte Gottes mit dem Menschen wieder auf und zeigt ihnen ihre Geschichte, die sie haben, wo Gott durch die Geschichte in ihrem Leben eingegriffen hat. Und das können sie nachprüfen, das ist ja kein Mysterium, das kann man, Geschichte ist etwas, was man nachlesen kann, nachrecherchieren kann. Kommen wir zum dritten Punkt. Weshalb erscheint der Gott der Herrlichkeit Menschen wie Abraham persönlich? Wenn ich jetzt euch fragen würde, wie viele Gottesoffenbarungen kennen wir? In wie viele Arten von Offenbarungen wissen wir, dass sich Gott uns Menschen offenbart? Was würde jetzt hier so spontan sagen? Ja? Fünf? Vier? Vier? Gut. Die Bibel sagt uns grob, ja, 4, 5 Offenbarungen, die ich ganz kurz euch aufzeigen möchte. Die erste haben wir schon gelesen, durch die Schöpfung im Römerbrief. Durch die Schöpfung kann der Mensch mit seinem Verstand erkennen, dass es einen Schöpfer gibt. Uns wird immer weiß gemacht, alles ist aus Zufall und aus Chaos entstanden, durch einen Urknall. Aber durch Urknall und Zufall entsteht Chaos. Was wir vorfinden, ist aber eine Ordnung. Und eine Intelligenz, die dahinter steht. Und wenn wir das wahrnehmen, merken wir, dass eigentlich hinter dieser Ordnung im Universum einen Schöpfer, ein Architekt vorhanden sein muss. Dann gibt es das Zweite, wo sich Gott uns offenbart, und das ist das Gewissen eines Menschen. Und wenn wir im Römerbrief nur ein Kapitel weiterschlagen, im zweiten Kapitel, da lese ich mit uns den Verse 14 und 15, da wird es so formuliert. Denn wenn Nationen, die kein Gesetz haben, also die Juden hatten ja das Gesetz von Gott erhalten, die 10 Gebote und noch, also auch für ihre Religion noch Gesetze. Und hier wird gesagt, wenn Nationen, die kein Gesetz haben, von Natur dem Gesetz entsprechend handeln, so sind diese, die kein Gesetz haben, sich selbst ein Gesetz. Sie beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihren Herzen geschrieben ist, indem ihr Gewissen mit Zeugnis gibt und ihre Gedanken sich untereinander anklagen oder auch entschuldigen. Also ist ganz interessant, dass in dem Herzen des Menschen eine moralische Ordnung, ein moralisches Gesetz hineingeschrieben wird, dass wir eigentlich ganz genau wissen, was richtig und was falsch ist. Und es widerspricht nicht dem, was die Juden von Gott erhalten haben, sondern das bestätigt das noch. Und dann kommen wir zu einer weiteren Offenbarung, die wir heute Morgen auch betrachten. Das ist die Geschichte. Gott offenbart sich den Menschen durch die Geschichte. Ich möchte da mit euch einen Psalm lesen, Psalm 66. Ein paar Verse im Psalm 66, die Verse 1 und 2. Später kommen wir dann zu 5 und 7. Da heißt es dem Chorleiter, ein Lied, ein Psalm. Jauchze Gott, alle Welt, besingt die Herrlichkeit seines Namens, macht herrlich sein Lob. Hier wird alle Welt, alle Nationen aufgefordert, dass wir Gott loben sollen, dass wir seine Herrlichkeit groß machen sollen. Und dann fragen wir uns natürlich, ja, wie kann die ganze Welt die Herrlichkeit Gottes denn auch noch erkennen? Und dann kommt in Vers 5 die Antwort: Kommt und seht die Großtaten Gottes. Furchtbar ist sein Tun gegenüber den Menschenkindern. Er wandelt das Meer in trockenes Land. Durch den Strom gehen sie hinüber zu Fuß. Dort haben wir uns an ihm gefreut. Durch seine Macht herrscht er auf ewig. Sein Augen beobachten die Nationen, dass die Widerspenstigen sich nicht erheben. Da sehen wir, man kann durch die Geschichte sehen, dass Gott wirkt hier auf Erden. Und hier wird nochmal ganz speziell Israel erwähnt, wie sie durchs trockene Meer hindurchgegangen sind, weil Gott ein Wunder gewirkt hat, dass Israel hat durchziehen können. Aber die Nationen, die das Wirken Gottes im Wege stehen, die es verhindern wollen, die Ägypter, die richtet er auch dann, sodass eine ganze Nation ihre Armee verloren hat. Und diese Geschichte kann man nachprüfen, können wir lesen. Lesen wir im Alten Testament und wissen wir, dass sie existiert. Also, Gott offenbart sich auch durch Geschichte uns Menschen. Und dann natürlich offenbart sich Gott durch sein Wort, das er uns gegeben hat. Ich möchte dazu mit uns ein ganz funny aufschlagen im ersten Buch Mose. Und wir schlagen 28. Kapitel auf. Weil auch die Frage ist, weshalb erscheint Gott der Herrlichkeit Menschen persönlich? Haben wir hier eine schöne Stelle. Da geht es im 28. Kapitel um Jakob. Und wie er auf eine Reise ist, legt er sich dann zum Schlafen hin an einen Stein, wo er seinen Kopf drauf legt. Und wir lesen in 1. Mose 28 die Verse 12 und 13 erstmal. Und er träumte, und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt, und ihre Spitze berührte den Himmel. Und siehe, Engel Gottes stiegen auf und nieder. Und siehe, der Herr stand über ihr und sprach: Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abrahams und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, dir will ich es geben und deiner Nachkommen schafft. Es ist interessant, dass sich Gott persönlich hier an Jakob wendet, er sich vor ihm stellt im Traum und direkt zu ihm spricht und sich auch vorstellt: Ich bin der Gott deines Vaters Abrahams und deines Vaters Isaaks. Und jetzt will ich ganz persönlich in Kontakt mit dir treten, Jakob. Und er zeigt ihm auch, was er vorhat mit Jakob. Er zeigt ihm das Ziel, das er mit Jakob hat. Dieses Land, die Zukunft, was dich erwartet. Ich will mit dir sein, dass du eine Zukunft hast. Meine Gedanken dir gegenüber sind Gedanken, die dir in die Zukunft und Hoffnung geben sollen. Und so tritt er auf Jakob zu. Und jetzt schauen wir auf die Reaktion von Jakob in Vers 16 bis 17 heißt es dann: Da erwachte Jakob aus dem Schlaf und sagte: Fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte und ich habe es nicht erkannt. Und er fürchtete sich und sagte: Wie furchtbar ist diese Stätte. Dies ist nichts anderes als das Haus Gottes und dies die Pforte des Himmels. Jakobs erwachte, als Gott zu ihm gesprochen hat. Ich weiß nicht, wie dir das ergangen ist. Hat Gott mal ganz persönlich in dein Leben gesprochen durch sein Wort? Und bist du dann vielleicht auch, wie ein Träumen da vielleicht gewesen, was? Gott hat direkt in mein Leben gesprochen und du erwachst. Und Furcht und Demut kommt über dich. Und du erkennst auf einmal den unsichtbaren Gott der Herrlichkeit, dass der eine direkte Beziehung zu dir sucht und dich anspricht in dein Leben hinein, ganz speziell. Und er zeigt dir auf, was kommen soll und dass du Frieden erwarten kannst. Und es ist eben so interessant, wie Jakob dann reagiert. Er sagt: Dieses Ereignis, diese Stätte, die darf ich nicht vergessen. Ich muss einen Gedenksteine aufbauen. Und er gibt dieser Stätte dann den Namen Bethel, Haus Gottes. Weil er erkannt hat, dass Gott nicht fern weg ist, sondern ganz nah bei uns, unter uns Menschen und wirkt. Vielleicht hast du in der Vergangenheit dir eigenständige Meinung über Gott und über die Bibel gemacht und hast dir dein Urteil gefällt, ja, wie Gott vielleicht sein sollte und dass die Bibel ein schönes Buch ist, aber man muss nicht alles darin für wahre Münze halten. Aber vielleicht ist dir dann Gott ganz persönlich in dein Leben erschienen und hat dir mal seine Sicht der Dinge aufgezeigt und hat dir gezeigt, wer du bist, wie Gott dich eigentlich sieht und wie Gott die Zukunft sieht und wie Gott die Umstände in dieser Welt eigentlich sieht. Und er richtet über dich, nicht du richtest über Gott, wie die Welt zu wie Gott zu verstehen ist in sein Wort, sondern genau andersrum. Er zeigt dir auf. Er offenbart sich dir in seiner ganzen Herrlichkeit. Wir haben ein großes, fast fantastisches Buch in der Bibel, das Buch Hiob, wo wir wirklich auch ganz interessante Lebensgeschichte haben von einem gottesfrommen Menschen, der rechtschaffend durch diese Welt hat durchgehen wollen und nichts Falsches hat tun wollen, der auch gewusst hat, dass es Gott gibt und der gewusst hat, Gott hat einen Plan, damit er irgendwann einmal auch die Gemeinschaft mit Gott haben kann. Aber diesen Mann, er wurde überzogen von Unrecht und von Krankheit, sodass er Leid hat ertragen müssen und er alles hinterfragt hat, ob das, was ihm jetzt in seinem Leben passiert, jetzt wirklich richtig ist, ob das gerecht ist. Und er dann angefangen hat, auch ja, zu mir überlegen und gesagt hat, ja, wenn ich nur Gott an meiner Seite hätte, ich könnte ihm aufzeigen, dass ich im Recht bin und dass es Unrecht ist, was mit meinem Leben passiert. Es ist nicht rechtens, dass die Ungerechten ein besseres Leben haben wie ich, weil ich jetzt leiden muss und er wirklich Kummer und Sorgen hat. Und wir sehen, dass viele Kapitel um dieses Ringen geht, Licht in sein Lebensumstände zu kriegen. Und er keine Erkenntnis hat, er weiß einfach nicht, warum das geschehen ist, die Freunde können ihm nicht weiterhelfen und er in gewisser Weise innerlich doch auch ein bisschen Gott auch anklagt, dass es so ist, wie es ist und er wünscht sich das eigentlich anders. Und dann kommen wir zum Kapitel 38. Jetzt plötzlich redet Gott ganz persönlich mit Hiob und wir lesen, dass er in einem Sturm zu Hiob spricht und der Sturm ist immer ein Bild, wo wir durch den Sturm die Kraft Gottes erkennen. Aber der Sturm ist auch ein Bild für Gericht und Gnade gleichzeitig. Das haben wir bei Israel gesehen. Damit sie haben durch das Meer durchgehen können, hat Gott einen Wind, einen Ostwind, Sturm gebracht. Und die Juden konnten durch, das war Gnade. Und jeder, der nicht durchkommen ist, das war Gericht. Und so tritt Gott Hiob entgegen. Und wir lesen vielleicht im Kapitel 42 ein paar Verse. In Hiob 42 heißt es von Vers 1 weg. Und Hiob antwortete dem Herrn und sagte, ich habe erkannt, dass du alles vermagst und kein Plan für dich unausführbar ist. Wer ist es, der den Ratschluss verhüllt ohne Erkenntnis? So habe ich denn meine Meinung mitgeteilt und verstand doch nichts. Dinge, die zu wunderbar für mich sind und die ich nicht kannte. Höre doch und ich will reden. Ich will dich fragen und du sollst es mir wissen lassen. Und dann sagt er, von Hörensagen hatte ich von dir gehört. Jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Darum verwerfe ich mein Geschwätz und bereue in Staub und Asche. Das ist eben interessant, dass Hiob eben sagt, vom Hören sagen habe ich von Gott erfahren. Jetzt aber, Gott ist mir ganz persönlich begegnet. Gott hat zu mir in mein Leben hineingesprochen. Und das, was ich da gehört habe, ist so wunderbar für mich. Und das, was ich vorher für eine Vorstellung von Gott gehabt habe und was ich über ihn gesagt habe und was ich über ihn gedacht habe, das verwerfe ich alles. Ich tue Buße in Staub und Asche. Ich weiß nicht, wie es in deinem Leben ausschaut, ob du auch so eine Vorstellung von Gott gehabt hast, die vielleicht völlig falsch war. Dass dein Leben nicht so gelaufen ist, wie du dir das vielleicht hast gewünscht. Aber Gott kommt in dein Leben, er offenbart sich dir und du kommst an einen Punkt, wo du dich einfach nur kapitulierst vor Gott und einfach so sagst, ich tue Buße in Staub und Asche. Anfangs des Gottesdienst hat uns der Uli aus dem Hebräerbrief ein paar Verse gelesen, die möchte ich mit euch gern auch nochmal lesen, weil es um die fünfte Offenbarung geht, wie sich Gott uns noch ganz persönlich offenbart hat. Und das ist eben, Gott offenbarte sich durch seinen Sohn Jesus Christus. Und das ist ein ganz persönliches Ereignis, weil Gott selber Mensch wurde, um zu den Menschen zu gehen. Und ich lese die Verse nochmal zum Abschluss. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, hat sich, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Nachdem sich Gott uns auf vielfältige Art und Weise uns sich offenbart hat, seine Herrlichkeit, hat er am Ende seine ganze Liebe, sein ganzes Erbarmen uns Menschen gezeigt, indem dass er seinen Sohn auf die Welt geschickt hat. Die Herrlichkeit der Welt, die Herrlichkeit Gottes, der die Welt erschaffen hat und sie auch jetzt noch erhält durch sein Wort. Er wurde Mensch und war bereit, ans Kreuz zu gehen. Um unserer Sündenschuld hat er sein Blut gegeben, um unsere Sündenschuld damit reinzuwaschen. Der Gott der Herrlichkeit kam zu uns Menschen in Knechtsgestalt. Obwohl er aus der Herrlichkeit gekommen ist, hat er Knechtsgestalt angenommen. Und er ist für uns, für dich und mich am Kreuz gestorben, ganz persönlich, damit du ein Kind Gottes werden kannst. Das ist Geschichte, aber eine Geschichte, die dich persönlich ansprechen möchte und die dich einladet, dass du an diesem Heiland, der für dich sein Blut gegeben hat, dass du daran teilnimmst, dass du an ihm festhältst. Und das Schöne an dieser Geschichte ist, dass sie nicht am Grab endet. Da Jesus Christus ist auferstanden und sitzt jetzt zur Rechten des Vaters in Herrlichkeit. Amen.